Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Erst einmal aber, da sprechen wir in dieser Sendung heute mit und über die Kölner Bestseller-Autorin Elke Heidenreich, die man ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Seit ihrem Durchbruch als Fernsehkomikerin Else Stratmann in den 70er Jahren gilt die mittlerweile 77-Jährige längst als eine der prominentesten Literaturfachfrauen Deutschlands. Weniger bekannt dagegen ist, dass Elke Heidenreich auch schon länger ein ausgeprägtes Faible für schöne Kleidung besitzt. Genau darüber hat sie jetzt ein Buch geschrieben, genauer gesagt eine Anekdotensammlung darüber, was Kleider aus und mit uns Menschen manchmal machen. Männer in Kamelhaarmänteln, so heißt dieser autobiografisch grundierte Kurzgeschichtenband, aktuell auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste. Und meine erste Frage an Elke Heidenreich zu ihrem neuen Bestseller, die lautete im Gespräch vor dieser Sendung folgendermaßen. Liebe Elke Heidenreich, man kennt Sie ja eigentlich als burschikose Fernseh- und Literaturberühmtheit, die gern in Jeans und T-Shirt rumläuft. Umso überraschender ist eigentlich dieses Buch Männer in Kamelhaarmänteln, weil Sie da ja durchaus sich zu einer Leidenschaft zu exquisiten und teuren Kleidern bekennen. Wie kam es dazu?
An sich bin ich überhaupt kein Modefreak. Und das ist auch kein Buch über Mode, es ist ein Buch über Kleider. Und mir ist aufgefallen, wie lange ich meine Sachen immer habe und wie sehr mich manche Sachen an manche Situationen erinnern. Und darüber wollte ich schreiben, weil ich glaube, es geht vielen Frauen so.
Beim großen französischen Romancier Marcel Proust, daran musste ich denken, das wissen alle Literaturfans, der denkt ja immer an diese Madeleine-Kekse. Und diese Madeleine-Kekse, die sind wie so eine Zeitmaschine. Dann fühlt er sich sofort in seine Kindheit zurückversetzt. Und ich hatte den Eindruck bei Ihrem Buch, da ist es so der Blick in den Kleiderschrank, in den eigenen Kleiderschrank. Und Sie können damit, indem Sie so anhand Ihrer Kleider nochmal Ihr Leben Revue passieren lassen, können Sie dann nochmal zurück in die Vergangenheit. Ist das so? Sind das so Erinnerungsspeicher, die Kleider für Sie?
Ein bisschen ist es so, aber ich habe natürlich meine Kinderkleider nicht mehr und auch mein Tanzstundenkleid, mein Abiturkleid, mein Konfirmationskleid, das habe ich alles nicht mehr. Aber ich habe eine Fotokiste. Damals hatte man ja noch Fotokisten, als man noch nicht mit dem Handy fotografierte. Und in der Fotokiste sehe ich alle diese alten Sünden. Aber es erinnert mich oft an Situationen, wo ich diese Sachen anhatte. Und ich beobachte auch bei anderen Frauen, was sie anhaben und sehe manchmal, wie fatal das daneben geht. Und ich hatte einfach Lust, sowas mal aufzuschreiben, was Kleider eigentlich mit uns machen.
Das sind ja 77 Prosa-Miniaturen, würde man es nennen, also kleine Texte.
Sehr kleine Texte, ja.
Auch sehr persönliche Texte oft. Man kann es ja auch als eine verkappte Autobiografie von Elke Heidenreich lesen.
Dafür fehlt zu viel. Drin ist bestimmte Situationen, auch aus meiner Kindheit vor allem, die Sachen stimmen noch überein, dass ich auf eine Schule ging, an der ein Schild war, die Hose zieret nur den Mann drum, Mädchen zieh ein Röcklein an. Ich meine, was sind das für Sachen? Und dann muss ich immer ein Röcklein anziehen, auch im Winter. Meine Mutter hat mir dann darunter eine Korthose gezogen unter das Röcklein, damit ich es nicht, wie es hieß, an eine Blase kriege. Und das sind so Erinnerungen. Aber manche Ich-Geschichten sind ausgedacht, dafür sind manche Dritte-Person-Geschichten doch eher meine. Also das mischt sich so. Eine wirkliche Autobiografie ist es nicht, aber es hat autobiografische Züge.
Weil Sie jetzt gerade auf die Hosen zu sprechen kommen, das taucht ja öfter auf. Also Sie sind ja 1943 geboren, gehören also zu einer Frauengeneration. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen. Also auch ich musste manchmal stocken, als ich das noch gelesen habe. Aber es war ja früher tatsächlich so in den 50er, 60er Jahren, wenn Mädchen oder junge Frauen mit Hosen rumliefen, wurden die ausgeschimpft.
Ja, auch rausgeschmissen. Noch in den 60ern aus einer Kneipe in London durfte eine Frau mit einer Hose nicht rein. Oder meine Freundin Senta damals in einem Anzug, in einem Smoking von Yves Saint Laurent nach irgendeinem Auftritt durfte nicht in der Hose in die Bar. Frauen haben gefälligst ein Kleidchen anzuhaben. Ist doch verrückt, wie lange das ging.
War das denn vielleicht auch ein Grund, warum Sie selbst, Sie sind ja sehr berühmt immer für Ihre Hosen und auch für Ihre Jeans, mit denen Sie auch im Fernsehen aufgetreten sind. Also war das vielleicht auch ein Grund, dass Sie so gern Hosen getragen haben, weil das so das...
Nee, einfach was praktisch ist, weil ich immer Tiere habe. Okay. Katzen, die auf meinem Schoß liegen und die machen die Röcke und die Strümpfe kaputt. Hunde, mit denen ich 3-4 Mal am Tag rausgehe und da sind Hosen einfach praktischer. Ich habe eine ganze Menge schöner Röcke und Kleider, weil ich ja auch ein großer Operngänger bin. Und dann ziehe ich auch gerne mal andere Schuhe an und einen Rock. Aber so im Alltag finde ich Hosen einfach wahnsinnig praktisch.
Also das war jetzt nicht so ein emanzipatorisches Signal.
Nein, gar nicht. Es ist einfach, es ist leichter, schnell morgens eine Jeans anzuziehen und mit dem Hund zu gehen, als sich in ein Röckchen und Strumpfhosen zu wurschteln. Und trotzdem sehe ich auf alten Fernsehaufnahmen auch, was ich grässliche Sachen in den Talkshows anhatte, als ich versucht habe, mich fein zu machen. Bei mir geht es fast immer schief, wenn ich versuche, mich fein zu machen.
Was läuft da schief? Also ich habe bei Ihnen das Gefühl, Kleider sind für Sie ja öfter mehr als nur Kleider, also sehr viel mehr als...
Es muss passen. Ich hatte mal in einer Sendung Jill Sander, ich glaube, das war ihr einziger Auftritt überhaupt in einer Talkshow in den frühen 80er Jahren. Sie war wahnsinnig schüchtern, sehr nett und sie kam an mit einem Koffer voller designter Sachen und hatte so einen goldenen Anzug, den sollte ich anziehen. Und sie hat mich angezogen und ich war auch ganz stolz, Jill Sander fand ich toll. Und als ich es anhatte, guckte sie mich an und sagte, nein, ziehen Sie alles wieder aus, das sind Sie nicht. Das bin ich nicht. Und wenn ich es nicht bin, bewege ich mich nicht natürlich. Und wenn ich mich nicht natürlich bewege, sondern so eine Anziehpuppe darstelle, dann funktioniere ich nicht. Dann kann ich auch nicht denken und nicht richtig reden. Ich finde, die Kleider müssen zu dem Menschen, der sie anhat, passen. Dann ist gut.
Aber heißt das umgekehrt auch, dass Kleider auch so eine gewisse Aura haben? Vielleicht sogar so etwas wie eine Kleiderseele?
Manche schon. Manche Mäntel trägt man ja wirklich 30 Jahre, weil man sich nicht trennen kann, weil man sie so liebt. Man lässt sie 5-mal neu füttern. Und andererseits habe ich mir mal ein Ballkleid schneidern lassen für viel Geld und genau nach meinen Entwürfen, nach meinen Stoffen, nach meinen Ideen und hängt an mir runter und ich sehe aus wie eine kranke Ratte da drin. Das ist gar nicht das. Ich weiß es nicht. Und manche Sachen, warum man die so liebt, ich habe mir mal im Kaufhof für 9 Mark, als es noch in Mark gerechnet wurde, eine Tigerfellhose gekauft, Plüsch, Tigerfell.
Oh ja.
Ich kann mich nicht trennen von dieser Hose. Das muss gewesen sein vor 25, 30 Jahren. Ich trage diese Tigerfellhose immer noch und sie ist meine allerliebste Lieblingshose. 1000-mal in der Waschmaschine gewesen. Sie sitzt, sie ist schön. Für 9 Mark, mehr kann man nicht verlangen. Die hat eine Aura.
Ja, es gibt auch eine sehr schöne Episode in diesem Buch. Sie sehen im Schaufenster in Venedig ein Kleid, ein wunderschönes Kleid, sehr teuer und sehr klein, nämlich Kleidergröße 34.
Ja,
also ein Kleid, in das Sie nicht reinpassen und das Sie in Ihrem Leben wahrscheinlich auch nie tragen werden. Trotzdem gehen Sie in den Laden und kaufen es sofort.
Ja, das war aber eine wirklich einmalige Sache. Sowas mache ich nicht oft. Ich war in der Oper, es war sowieso ein wunderschöner Tag. Ich kam raus, ich war glücklich, ich war in diesem Opernumfeld La Fenice in Venedig und da ist ein kleiner Laden, eine Boutique, die nur schöne Sachen mit Samt und Seide führt und schon das Schaufenster war so toll. Ich blieb davor stehen und da hing auf einem Bügel dieses Kleid und es war so schön. Es war wirklich das alte Venedig aus Samt und Seide in ganz zarten Farben und so schön genäht und so tolle, kostbare Stoffe. Ich bin einfach rein, habe mir es näher angeguckt, habe es angefasst und dann dachte ich, das ist ein Kunstwerk, das kaufe ich jetzt einfach, egal was ich damit mache und es hängt bei mir zu Hause und ich gucke es an und freue mich.
Also das Kleid gibt es auch noch?
Das Kleid gibt es, ja, klar. Und vielleicht werde ich eine kleine, schrumpelige Oma, dann passe ich rein. Oder man legt mich in den Sarg und schneidet es hinten auf. Sieht ja dann keiner, wie die Nachthemden im Krankenhaus. Und dann kann ich es anziehen irgendwann. Und wenn nicht, wird es vererbt an irgendein kleines Mädchen irgendwann.
Wo es Ihnen eigentlich auch egal ist, dass es ein sehr teures Kleid ist, das ist diese Episode, wo Sie von Nero Corleone erzählen, dem berühmten Kater, den Sie ja 1995 mit diesem Buch wirklich unsterblich gemacht haben, kann man sagen.
Ja, der hat auch mein Leben verändert, dadurch, dass das Buch so berühmt wurde, ja.
Und als er dann nach 8 Jahren leider starb und eingeschläfert werden musste, da haben Sie ihm kurzerhand Ihr Designerkleid von Ungaro umgehangen.
Ja, es war ein Ungaro-Kleid. Ja, ein teures Seidenkleid, schwarz, mit roten Erdbeeren und weißen Erdbeerblüten, wunderschön, lange Ärmel. Kurzes Kleid, kein Abendkleid. Und ich habe überlegt, ich habe so viel an diesem Nero Freude gehabt und durch das Buch bin ich sorgenfrei für den Rest meines Lebens. So ein Knaller war dieses Buch. Dass ich ihn in dieses Kleid gewickelt habe, in eine italienische Weinkiste gelegt, seine italienische Erstausgabe, alle seine Spielsachen, seine Deckchen, seine Bällchen. Und mit diesem ganzen Kram ist er im Garten begraben. Und immer wenn ich in die Ecke gucke, wo er liegt, denke ich an dieses Kleid. Das Kleid hätte ich längst vergessen, wenn ich es getragen hätte, bis es nicht mehr passt. So habe ich es nie vergessen und es ist immer noch in meinem Bewusstsein. Auch dafür kann ein Kleid gut sein.
Ja, überhaupt war ich sehr überrascht, wie viel Kraft und Einfluss Sie eigentlich den Kleidern ihres Lebens zuschreiben oder den Kleidern im Leben von Menschen. Also das geht ja auch im Negativen. Also Sie beschreiben dreimal den Fall, dass Männer sozusagen das falsche Kleidungsstück wählen. Der eine schickt ihnen geschmacklose Unterwäsche, der zweite hat ein Jackett mit Goldknöpfen an und der dritte
ganz allergisch Goldknöpfe, ja.
Taucht in diesem scheußlichen giftgrünen Poloshirt auf.
Ja.
Also es reicht dann tatsächlich schon ein Poloshirt, um
ja,
eine
Liebe. Ich meine, es wird nicht alles verändern, nicht jedes Gefühl töten. Aber wenn man sich mit jemandem verabredet und der kommt, das kennen wir doch auch, in unfassbar grauenvollen Klamotten daher. Eine jägergrüne Jacke mit Goldknöpfen und Einstecktüchlein geht gar nicht. Oder man hat einen Mann sehr geliebt und sieht den nach Jahren wieder und sieht, er ist alt geworden, man selber ist auch alt geworden, aber er sieht jetzt auch gar nicht mehr elegant aus. Er sieht jetzt aus wie ein alter Mann und zieht auch solche Klamotten an. Das muss eigentlich nicht sein. Man muss nicht nur, weil man 60 ist, auch beige tragen mit Gummizug.
Wogegen Sie ja auch ganz hart ins Gericht gehen in Ihrem Buch, das ist ja dieser Trend zur Funktionskleidung, nenne ich das mal. Also Jogginghose, Turnschuhe und vor allem diese Kapuzenpullover.
Ja, hart will ich nicht sagen, aber ich frage mich schon. Ich meine, wenn einer joggt, soll er eine Jogginghose anhaben und auch gerne einen Kapuzenpullover. Aber warum geht man mit einem Kapuzenpullover in die Oper? Erklären Sie mir das mal. Das geht nicht. Das ist auch eine Art Respektkleidung. Dass man gewissen Veranstaltungen und den Menschen, die diese Veranstaltungen machen, gegenüber einen Respekt hat und sich eben nicht in kurzen Hosen und Badeschlappen in die Oper geht oder ins Theater.
Sie erzählen in diesem Buch ja auch viel über Ihre Eltern. Also das Buch heißt Männer in Kamelhaarmänteln und dieser Titel geht auf Ihren Vater zurück. Weil Ihr Vater gern
der hatte sowas, ja,
mit einem Kamelhaarmantel rumgelaufen ist. Trotzdem, in dieser kurzen Erzählung lautet der allererste Satz, ich kann Männer in Kamelhaarmänteln nicht leiden.
Ja, weil er den so unnachahmlich elegant und schön getragen hat. Und heute, wenn ich Männer in Kamelhaarmänteln sehe, sind es meistens so Mäntelchen. Weil die Männermantelmode ist ja furchtbar geworden. Früher waren die Mäntel weit, lang und elegant. Und man schmiss sie irgendwie über die Lehne. Heute sind das taillierte, kniekurze Mäntelein, in denen Männlein stecken. Das ist alles so fipsig geworden, so klein, so eng. Und das verträgt ein Kamelhaarmantel nicht. Der muss weit, weich und lässig sein.
Also
und um einen herum schwingen und nicht tailliert sein und am Knie schon wieder aufhören. Das kann ich nicht leiden.
Apropos ältere Klamotten, die einem durchaus auch Kraft geben können. Ich fand die schönste Erzählung in diesem Buch für mich war diese Erzählung, wo Sie die Salzburger Festspiele.
Ja, ist auch meine liebste.
Diese Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen moderieren. Und Sie beschreiben das so hinreißend.
Ich war
die Ihnen langsam klar wirkt,
ja, ne? Ich war underdressed.
Was für eine Veranstaltung das ist. Und da tragen Sie das alte Tupfenkleid Ihrer Mutter.
Ja, hatte Mottenlöcher und darüber habe ich ein Jäckchen gezogen, dass man die nicht sah. Und ich habe nicht gewusst, wie gigantisch dieser Event ist. Ich dachte, ich halte eine kleine Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele vor den Honoratioren im geschmückten Barocksälchen am Blumenpult. Aber es war in der Felsenreitschule und es saßen irgendwie 2000 Leute da, unter anderem in der ersten Reihe Neuenfels an Sophie Mutter, Subin Mehta, Barenboim. Also es hatte eine ganz andere Dimension, als ich geahnt habe. Und dieses Kleid hatte ich angezogen, um meiner Mutter irgendwie zu danken. Es war von 1935, ein ganz altes Kleid. Und fiel schon fast auseinander. Aber ich wollte es einfach anziehen und ich dachte, für den einen Abend geht's noch und es gibt mir irgendwie Kraft. Und dann habe ich gemerkt, ich bin völlig falsch angezogen. Alle waren totenelegant. Und ich in diesem Fähnchen. Und dann dachte ich, Elke, darauf kommt es nicht an, die Rede ist gut. Ich war mir sicher, und das Selbstbewusstsein habe ich dann, die Rede ist gut. Und ich habe die Rede gehalten, 45 Minuten, eine lange Rede, also nicht nur mal eben so. Und die war wirklich gut. Und am Ende habe ich Standing Ovations gekriegt. Und dann habe ich mich geflüchtet aufs Klo, zitternd natürlich, weil ich mich auch erholen musste von dem Schreck und saß hinter der verschlossenen Klotür und dachte, boah, du hast es geschafft, es ist gut gegangen. Und dann kamen zwei Damen rein, so ganz schicke Wiener Damen, wie ich später sah, und sagten, also die Heidenreich, gescheit ist sie schon, aber fesch ist sie nicht. Und dann bin ich rausgegangen aus meiner Kammer und sie waren sehr erschrocken, dass ich das gehört habe. Und dann habe ich gesagt, aber schauen Sie, fesch sind doch Sie, das reicht doch dann. Und das war für mich ein Riesentriumph. Also wenn ich dann die Wahl habe, doch lieber gescheit als fesch.
Letztlich ist Elke Heidenreich dann also doch lieber gescheit als schick. Männer in Kamelhaarmänteln, so heißt ihr vergnüglicher Erzählungsband über die Tücken der Mode und die Aura von Kleidungsstücken. Erschienen im Münchner Hansa Verlag, 224 Seiten, 22 Euro.